12cast, der Serviceplan-Talk über Marken, Medien und Menschen.
Servus und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge vom 12cast. Ich bin Benny Meyerhohn, zurück aus der Sommerpause und heute sprechen wir über Cultural Marketing. Eigentlich gibt es Cultural Marketing schon seit mehreren Jahrzehnten. Doch dank Pizza, Eistee und Co. ist es ziemlich en vogue geworden. Wir sind gemeinsam mit ChatGPT der Frage nachgegangen, was Cultural Marketing eigentlich ist, was waren erfolgreiche Cases und was haben Air Jordan, Nike, Wildberry Lillet und Tastemaker damit zu tun. Meine Gäste hierfür waren Nico Backspin und Lars Holling. Nico ist Content Creator, Gamer, Hip-Hop-Journalist seit mehr als 20 Jahren. Ihn treibt um, was Marke von Kultur und Kultur von Marke lernen kann. Lars ist Managing Partner von Serviceplan Bubble, unserer Customized Agency für O2 Telefonica, die mit ihren O2 Music Kampagnen schon länger erfolgreiches Cultural Marketing betreiben. Also, let's go! Servus Nico, servus Lars. Schön, dass ihr in Folge 8 vom 12cast am Start seid.
Ey, schön hier zu sein.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Heute sprechen wir über Cultural Marketing und eins muss ich vorweg direkt zugeben. Für mich ist sowohl der Begriff Cultural Marketing als auch das, was es bedeutet, eher Neuland, ja. Daher musste ich mich intensiv in die Recherche begeben, ein bisschen Vorbereitung machen, ein bisschen so mir mal durchlesen, was ihr so zu dem Thema bis dato gesagt habt. Und Lars, bei dir habe ich gehört, du bist schon in deiner Kindheit mit Cultural Marketing in Berührung gekommen und zwar bei Skaterbrands. Und das wiederum hat mich an meine Jugend erinnert. In München gab es früher zwei sehr angesagte Skaterläden, Titus und Good Stuff. Und für mich war das echt in meiner Jugend das Allergrößte und das Allercoolste, da hinzugehen, mir da meine Osiris-Schuhe oder meine Ease-Schuhe zu kaufen, meinen The Kind-Rucksack, weil ich wollte zu dieser Skater-Community dazugehören. Für mich war das total cool und wichtig. Mein Problem war einfach nur, ich konnte nicht skateboarden. Aber ich habe mir trotzdem mein Skateboard in meinen Da kein Rucksack reingeschnallt, weil das sah irgendwie cool aus. Das war irgendwie eine gute Kultur und es hat mir gefallen und ich wollte Teil davon sein. Ist das jetzt schon vor 20 Jahren, war das Cultural Marketing, mit dem ich da in Berührung gekommen bist oder wie schätzt du das ein?
Lars? Ja, absolut. Also das Marken machen ihre Aussagen angepasst auf Kulturen anhand von Codes, die diese Kultur wiederum ausdrückt. Und dafür wollen Leute Teil dieser Kultur sein. Natürlich wäre es noch deutlich authentischer gewesen, wenn du auch der gute Skater gewesen wärst und deine Ollies und Kickflips damit gemacht hättest. Aber du wolltest Teil dieser Kultur sein. Und das haben Marken halt zumindest ausgedrückt. Und das hat dir quasi eine Attraktivität gegeben, dass du genau dich damit identifizieren wolltest. Und dafür ist das ein genau richtiges Cultural Marketing.
Das Schöne an der Situation ist aber auch, dass du es beschreibst in einem ähnlichen Kontext, den wir wahrscheinlich alle irgendwo schon mal erlebt haben, dass es jetzt aber nicht für die Brands per se darum ging, genau diese Zielgruppe zu erreichen, sondern dass die Zielgruppe quasi, in der du dann dabei sein wolltest, dafür gesorgt hat, dass du diese Produkte haben wolltest.
Ja.
Und dieser Enkel, dieser Weg ist halt der entscheidende, wenn du ein Fundament schaffen möchtest, dass daraus etwas entstehen kann, auf dem dann wirklich Cultural Marketing auch aktiv werden kann.
Also man braucht quasi einen Trendsetter, der den Stein so ins Rollen bringt, um gutes Cultural Marketing dann auch betreiben zu können.
Tastemaker. Und die gibt es heute in so vielen verschiedenen Bubbles. Es ist ja nicht mehr ein Markt. So, also ich weiß nicht, wer das hier hört, ob er schon mal den Namen Ashraf gehört hat. Hoffentlich ja, weil das ist der dafür
sorgt.
Ja gut, das ist ein Designer aus Deutschland, der dafür sorgt, dass wenn er heute in München irgendwo an irgendeinem der Plätze hier sagt, ich bin um 16 Uhr da, ihr kriegt von mir ein paar Gratis-T-Shirts, dann stehen da 10.000 Kinder und Jugendliche und lassen den ganzen Platz sprengen. Das haben wir in den USA genauso gehabt, gerade in New York, wo es ja richtig zu Gewalttätigkeiten gekommen ist, weil ein komplettes Viertel in New York durchgedreht ist, weil alle Jugendlichen dahin wollten. Das ist ein Tastemaker. Und als Brand musst du halt relativ schnell kapieren, du musst den Jungs oder Mädels zuhören, um zu verstehen, wie du von unten heraus die Leute erreichen kannst mit dem, was du als Produkt hast, von dem du der Meinung bist, es passt zu dieser Zielgruppe.
Also ein erfolgreicher Influencer ist eigentlich ein Tastemaker.
Ja, das ist schon komplex zu beantworten, weil ein Tastemaker ist es vor allen Dingen, wenn der sich der Kultur bedient, aus der Kultur herauskommt, die Kultur mitformt und es und nicht jeder Influencer kann sofort Tastemaker sein. Kann auch, aber nicht ausschließlich. Und es geht auch nicht darum, dass es einer macht, sondern einer setzt vielleicht den Impuls und daraus muss eine Bewegung entstehen, die sich wiederum der Kultur bedient, die kulturellen Codes wiederum, und wir werden heute wahrscheinlich sehr viel über kulturelle Codes sprechen, diese mit bedient und die auch mit prägt. Und das ist wichtig. Und daraus entsteht dann kulturelles Marketing. Jetzt kann eine Einzelperson wie ein Influencer für sich selber, also Beispiel Ashraf, kann sehr, sehr gut für sich selbst, für sein eigenes Modelabel zum Beispiel selber etwas machen. Kommt jetzt aber eine Marke, die eigentlich nichts damit zu tun hatte, auf einmal mit auf den Schulhof, dann reicht wahrscheinlich nicht nur eine Person dafür aus, sondern dann müssen sie eine ganze Bewegung quasi mitprägen.
Ich fand es ganz interessant, gerade weil du Influencer ansprichst, ich folge sehr vielen klassischen InfluencerInnen.
Was ist ein klassischer Influencer für dich?
Jemand, der in der Lage ist, ein Produkt über seine Reichweite eben dorthin zu streuen. Weil er halt Reichweite hat und damit Menschen erreicht. Mehr als der Otto-Normalverbraucher.
Caro Dauer.
Ja, das ist auch einer. Aber es gibt allein dort 100 verschiedene Optionen. Es gibt auch Adriana Colissar. Die kennst du vielleicht nicht. Die hat 500.000 Follower.
Noch nie gehört.
Ja, hat auch eine Wahnsinnsreichweite. So. Und sie ist in der Lage, wenn du als Brand kommst und du hast ein Produkt, dieses Produkt als Werbefläche wiederum in ihre Zielgruppe zu transportieren. Ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass das Tastemaking für, keine Ahnung, ich will ihr jetzt nicht zu nahe treten, für irgendwie Fitnessmode oder Zahnbleaching oder irgendwelche Kosmetikprodukte ist, was vielleicht eher naheliegend wäre, mit ihr darüber zusammenarbeiten. Richtiges Tastemaking entsteht aber dadurch, wenn du die DNA der Persönlichkeit mit Reichweite mit integrierst in das, was du auch als Produkt hast und vielleicht damit koppeln möchtest. Und da wird es ein bisschen spitzer. Dann sind wir wieder bei Leuten wie Ashraf. Da geht es nämlich nicht darum, dass der nur Reichweite hat und erzählen kann, diese Dose Getränk ist super, sondern er lebt sich und seine Kultur. Und deswegen wollen alle so sein wie er. Und deshalb funktioniert es.
Wollt ihr mal wissen, um mal jetzt mal wieder 2-3 Schritte zurückzugehen? Ich habe in meiner Vorbereitung mal ChatGPT gefragt, was denn eigentlich Cultural Marketing aus Sicht einer KI so ist. Ja, ich habe natürlich ChatGPT-4 gefragt, crawlt das ganze Internet nicht nur bis 2021, sondern die neue Version. Wollt ihr wissen, was gesagt hat? Oder könnt ihr es euch vorstellen?
Ich bin so gespannt.
Und ich habe jetzt schon Angst, ehrlicherweise.
Ja, ich muss auch jetzt ganz kurz vorlesen. Ich hasse sowas. Aber es sind nur 5 Zeilen. Cultural Marketing bezieht sich auf die Strategie, Produkte oder Dienstleistungen mithilfe von kulturellen Werten, Normen oder Verhaltensweisen zu vermarkten. Es geht darum, die spezifischen kulturellen Aspekte einer Zielgruppe zu verstehen und zu nutzen, um effektiver zu kommunizieren und nachhaltige Beziehungen aufzubauen. Puh.
Also ich hatte auch Angst davor. Es ist jetzt sehr komplex dargestellt, aber im Kern trifft es das eigentlich ganz gut sogar. Also Marken, also fangen wir mal vorne an. Warum sollten Marken das überhaupt tun? Weil Marken sich über den Bereich kulturelles Marketing wahnsinnig gut differenzieren können. Gerade in Märkten, wo Marken stagnieren, wo die Produkte sich nicht mehr innovativ genug sind und so weiter. Und man sich als Marketer fragt, okay, was kann ich jetzt noch tun, um an meine Marke ein weiteres Attribut mit anzudocken? Dann kann man das Vehikel des Cultural Marketings sehr, sehr gut dafür nutzen, um wiederum Markenaussagen in Kulturen zu pushen. Das geht aber jetzt nicht, indem man da einfach eine Litfaßsäule aufstellt und da drauf schreibt mit Kauf du Sau, sondern man muss seine eigene Rolle als Marke, und jetzt nehmen wir mal die Marke als Person, die muss einen Zugang zu dieser Kultur finden, die muss quasi Teil der Party finden, um mal so irgendwie das Sinnbild halt irgendwie zu nehmen und muss sich den Codes dieser Kultur auch bedienen. Aber wichtig, man kann sich ganz, ganz viel daneben benehmen in diesen Kulturen, weil die auch strikt sind. Also die haben sich im Zweifelsfall über Jahrzehnte schon entwickelt. Nehmen wir die Hip-Hop-Kultur, hat dieses Jahr 50-jährigen Geburtstag. Seit 50 Jahren hat sich diese Kultur irgendwie entwickelt und hat sehr, sehr klare Codes da drin entwickelt, auch die sich zwischendurch verändert haben. Wenn eine Marke Teil davon werden möchte, muss man sich diesen Codes bedienen und die in einer sehr, sehr guten Art und Weise übersetzen für sich, um das zu nutzen. Aber auch gleichzeitig in erster Linie etwas für die Kultur zu tun und nicht nur dort aufzutreten, um Produkte zu verkaufen, was meistens das Ziel ist von Marketing, sondern in erster Linie muss man etwas für die Kultur tun, um dort Teil der Kultur zu werden, um dann irgendwann eine Rückwirkung darauf zu haben, dass Leute aus der Kultur mich als Marke sympathisch finden und denken, alles klar, der gehört zu meiner Party mit dazu, da habe ich mal Bock drauf, da gucke ich mich mal weiter um, was da vielleicht auch nochmal ein Produkt für mich wäre.
Nico, du scharst schon mit den Hufen.
Ey, es gibt ja, ich will da anknüpfen, weil es da einen ganz entscheidenden Punkt gibt, den ich total wichtig finde, daran zu adden. Und ich habe gerade über etwas nachgedacht, was es ganz gut auf den Punkt bringt, womit ich in der Hip-Hop-Kultur im Prinzip ja auch genau in ihrer kompletten Zeit und auch in Deutschland immer mit zu kämpfen habe. Kennt ihr diese Handbewegungen, wenn jemand den versucht, die Finger so cool zu machen und dann macht er so yo, yo, yo. Das ist immer das, was wir...
Das ist jetzt ein Problem im Podcast, da sieht man es jetzt nicht, aber du zeigst quasi so eine 3 und machst dann quasi so hoch und runter, oder?
Kannst auch die Finger machen und so irgendwas, machst so ein Handzeichen, wedelst mit der Hand und schreibst yo, yo, yo.
So East Coast, West Coast.
Was auch immer. Ja, okay. Und wenn du das machst, weil du von außen auf Hip-Hop guckst und damit Hip-Hop erklären möchtest, so, dann ist es respektlos der Kultur gegenüber, weil du nicht verstehst, was du da machst. Du benutzt das, weil du denkst, das ist irgendwie dieses
Hip-Hop-Ding. Das gehört dazu, ja. Das habe ich mal gesehen, das ist aufgeschnappt und das nutze ich jetzt einfach, weil das die da alle machen.
Fakt ist ja, die Person, die es macht, macht es aus Gründen, diese Handbewegung, weil es Teil ihrer Identifikation, Teil des Wertebildes, Teil des gesamten Komplexes der eigenen Persönlichkeit ist, die sie versucht auszudrücken über diese Kultur.
Aus welchen Gründen machen die das?
Jetzt gehen wir in die Gesellschaft. Hip-Hop ist eine Kultur, die in ihren Ursprüngen die Kultur ist für Menschen, die nicht gehört, gesehen werden, auch nicht wollten. Mhm. Man hat sich nicht für diese Menschen interessiert. Da kommt es her. Und das ist ein bisschen transformiert über die Jahre, aber es ist immer noch die gleiche DNA. Wenn du mir nicht zuhören möchtest, wenn du mich nicht sehen möchtest, wenn du nicht wissen willst, was ich mache, ich darf nicht so fluchen hier, ich würde so viel fluchen. Egal.
Das ist ein Corporate-Podcast, da kannst du alles machen.
Egal. Ich mach's trotzdem. So, du willst mich nicht auf der Party haben? Kein Problem. Ich krabbel durchs Fenster ins Dach hinein. So. Und zurück zu der Handbewegung. Dann kriegst du mit, dass es das gibt und dann machst du so eine Handbewegung und machst dir so ein kleines bisschen lustig. Das ist respektlos. Der Kultur und den Persönlichkeiten gegenüber, die diese Kultur leben. Und dieses Hip-Hop-Beispiel kannst du auch viele andere, das gilt für Skaten ganz genauso. Da gibt es auch Codes, die benutzt werden, die man respektieren muss. Und erst dann, wenn man kapiert, wem man zuhören muss, um diese Codes zu verstehen, dann finde ich, kann man anfangen, Cultural Marketing zu machen.
Ich finde, die Hip-Hop-Hand ist ein sehr, sehr schönes Sinnbild dafür. Also auch die Frage, warum macht das ein Mensch, den teilweise vielleicht nicht dieser Kultur entspricht? Die machen das, um cool zu sein. So, und das hat Nico ja gerade auch schon gesagt, Marken können dieses Vehikel des Cultural Marketings eben auch nutzen, um cool zu sein. Das funktioniert aber halt eben nicht damit, dass ich nur die Hip-Hop-Hand mal eben hochmache, sondern dass ich mich damit auseinandersetze, Teil dieser Kultur bin, dass ich diese Werte mitvermittle, Teil dieser Kultur bin und dann bin ich halt auch irgendwann befähigt dafür, die Hip-Hop-Hand zu machen. Und kurzer Disclaimer für alle Zuhörer, Nico versucht gerade unterschiedliche Gang-Signs zu machen.
Ich bin sehr irritiert, aber ich...
Erfindest du gerade das Serviceplan-Gang-Sign?
Nee, ich habe versucht, das 187-Zeichen zu machen, aber da scheide ich schon ein bisschen länger.
Ist das Surfer-Zeichen, dieses Telefon, was man sich so ans Ohr hält, ist das auch sowas? Oder?
Ja, natürlich, aber für die Surf-Community ist es genau das. Und wenn du dann hingehst und das einfach so machst und denkst, weil es lustig ist, so, ey, das gibt einen Grund, warum man das gemacht hat. Es gibt eine DNA, die da drin steckt. Das ist ein Gruß, den man sich am Strand im Wasser gegenüber, um sich Respekt zu bekommen. Okay, du gehörst zu meiner Welt. Respekt dafür. Deswegen ist das cool. Und wenn man das nicht versteht und nicht richtig wahrnimmt und vor allen Dingen auch im Zweifel einfach so rauspickt und dann versucht selber ein bisschen was draus zu machen, weil ich möchte ein Produkt machen und druck das dann einfach drauf. Das hat vielleicht in der Vergangenheit mal kurz für eine Welle vielleicht ganz gut funktioniert. So. Aber du brauchst die DNA, um es mittel- oder langfristig wirken zu lassen.
War das respektlos von mir in meiner Kindheit, als ich meinen Dakaien-Rucksack gepackt habe mit meinem Lateinheft und dann mein Skateboard auch noch dran geschnallt habe, es aber nie abgeschnallt habe? Ich wollte nur den Eindruck vermitteln, dass ich einer von denen bin. Ist das respektlos gewesen respektvoll von mir, dass ich wusste, ich kann das nicht, deswegen lasse ich das auch einfach da in meinem Rucksack dann dran?
Also, was waren deine Intentionen dahinter?
Ich wollte halt schon irgendwie ein bisschen cool sein, ja.
Und da hast du den Begriff wieder benutzt. Cool. Es geht doch nur darum, das ist doch darum, es geht. Es gibt ja den einen, der ist richtig cool und dann gibt es in Abstufung ganz viele, die sind halt...
Die das halt echt konnten, die waren echt richtig cool, ja.
Aber weißt du, super geiles Sinnbild eigentlich, weil es war jetzt nicht schlimm, dass du das gemacht hast, weil es ist die Frage, in was für einem Kreis du dich da bewegt hast. Hattest du einen Freundeskreis mit 20 Jungs und ja, 19 und davon?
Die konnten das
halt richtig gut. Geil.
Viele konnten es gut, ja.
Du hattest halt das coole Titus-Board hinten auf dem Rücken und hast es halt nie abgeschnallt und saß halt auf der Bordsteinkante, während die anderen am Skaten waren. Da werden die anderen sicherlich auch sagen, was macht er denn da eigentlich?
Und alleine zu Hause war ich dann an der Bordsteinkante und hab dann das Board dann an die Bordsteinkante gerieben, dass es so aussah, als ob ich gegrindet wäre. Ja.
Aber du hast es ja auch, als du nach Hause gekommen bist, weiterhin im Rucksack gehabt und hast es quasi repräsentiert. Menschen gegenüber, die nicht verstanden haben, warum du es gemacht hast. Und damit warst du Teil von dieser Kultur und hast sie repräsentiert.
Ich weiß nicht, ob ich das rückblickend jetzt auch so cool finde, aber ich fühle mich zum mittlerweile eigentlich wohl damit. Und ich habe ChatGPT noch eine zweite Frage gestellt. Jetzt hat ChatGPT mir offensichtlich eine ganz gute Erklärung für kulturelles Marketing gegeben. Jetzt bin ich mal gespannt, was mir ChatGPT auf meine Frage rausgegeben hat, dass sie die KI mir doch bitte mal ein paar erfolgreiche Cases von gutem kulturellen Marketing zeigen soll. Ja, und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ein gutes Beispiel ist von laut ChatGPT immer wieder, hier Disclaimer, ist die Kampagne von Coca-Cola Share a Coke, bei der die Marke individuelle Flaschen mit den beliebtesten Namen aus verschiedenen Ländern und Kulturen erstellte. Ja, und diese personalisierte Herangehensweise war offensichtlich ein Riesenerfolg und verstärkte die Bindung zum Verbraucher in dem jeweiligen Markt. Ist das Cultural Marketing oder einfach nur eine geile Kampagne?
Ist das eine geile Kampagne? Ja, auf jeden Fall. Super erfolgreich. Ist das Cultural Marketing? Nein. Weil zwei, drei Sachen dahinter. Das eine ist, bedient es sich überhaupt einer Kultur? Und das tut's nicht. Und also den Kulturterminus zu definieren, ist halt auch recht komplex. Aber in erster Linie hast du deine Bewegung, die Codes definiert, wo sich viele Menschen drunter verbinden, vereinen. So, jetzt wurden viele Menschen verbunden, weil da unterschiedliche Namen drauf standen und ich konnte dir zum Geburtstag so eine Dose schenken und so weiter. Aber das macht noch keine Kultur aus. Der zweite Punkt ist, kulturelles Marketing funktioniert nur, wenn du es langfristig machst. Also wenn du es länger machst als einmal punktuell. Mhm. Das war eine punktuelle Kampagne, die haben die auch gar nicht langfristiger gemacht. Jetzt mal unabhängig davon, dass die Grundidee gar nicht dem kulturellen Marketing entsteht, sondern einfach nur eine sehr, sehr gute Marketingidee war. Musst du eine Kultur langfristig bedienen, um Teil davon zu werden? Das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das war halt nur einmalig.
Nico, warum denkst du, dass die KI diese Kampagne als Cultural Marketing einstuft?
Kommst du noch mit anderen Beispielen gleich? Ja. Der Begriff Kultur ist der entscheidende. So, was ist die...
Aber sind Namen nicht Kultur?
Ja, aber ist nicht das, was unter meinem Verständnis von Cultural Marketing mit abzudecken ist. Hier ist es vielleicht ein netter Trend oder vielleicht ist es nettes, aber dann sind Kaffeeservice, ist das auch Kultur? Das sind, weißt du,
ja.
Fleischsorten. Das ist, irgendwo kannst du in alles irgendwo eine Art von Kultur mit hinein interpretieren aus einem Blickwinkel, weil es für alles eine Kultur gibt. Aber Cultural Marketing nochmal ist für mich etwas, was von unten nach oben wächst. Weil es natürlich dann irgendwann auch Trends schafft und Namen sind keine Trends.
Ich glaube, ChatGPT sieht das an als Cultural Marketing, weil irgendwo im Internet dazu stand, dass diese Kampagne Kulturen zusammengebracht hat. Und damit waren halt Länder wahrscheinlich gemeint, ethische Hintergründe, sowas alles. Und deswegen denkt ChatGPT, dass das kulturelles Marketing ist. Aber es ist es halt nicht.
Bring mal deine anderen Dinger nochmal, weil ich glaube, wir weiß nämlich schon, wo wir hingehen werden. Deswegen zeig mal die anderen.
Ja, wir kommen jetzt zu zwei Beispielen, die ich selbst von meinem Verständnis her nicht als Cultural Marketing eingeordnet habe. Aber die KI hat es. Beispielsweise McDonald's Indien, ja. In Indien wird die Kuh als heilig gesehen. Und deswegen verkauft Indien in ihr McDonald's kein Rindfleisch, sondern mehr Veggie-Produkte, mehr Chicken. Ist das jetzt Cultural Marketing, nur weil man sich der Kultur des Landes angepasst hat im Verkaufen seiner Produkte?
Ich kann dazu noch einen kleinen Aspekt aus meinem Verständnis von Hip-Hop-Kultur mit dazulegen. Für mich hat es durch diese Kultur in meinem Leben nie Diskussionen über Herkunft, Hautfarbe, Religion, Stand, all diese Dinge hat es nie gegeben. Weil es gibt für mich einen simplen Code, nach dem ich arbeite. Entweder du bist cool oder du bist nicht cool. Dementsprechend sind Dinge wie, isst du das Fleisch? Bist du vegetarisch? Bist du männlich, weiblich? Wo kommst du? Das sind für mich Selbstverständlichkeiten. Das hier ist ja eher eine ethische Frage, eine religiöse Frage. Da steckt auch das Wort Kultur mit drin. Aber das ist nicht der Aspekt, um den es geht, wenn du von einem Startpunkt ausgehst, wo erstmal für alle das Feld gleich ist. Und trotzdem meistens der Aspekt mit dazu greift, dass das, was ich als Individuum für mich als cool empfinde, nicht vorhanden ist. Und von dort aus starte ich, um daraus etwas zu schaffen. Sei es erstmal ein Style oder vielleicht ein gewisses Skill-Level, irgendetwas dieser Art. Und dort entstehen diese Kulturen, von denen ich rede. Und das sind ist ein Beispiel und da wird es ja sicherlich noch mehrere dieser Folgen geben. Da geht es dann mehr um ethische Fragen.
Wollt ihr das letzte Beispiel hören, das ich persönlich echt schwierig finde, muss ich gestehen?
Hau raus.
IKEA, ja, ihr kennt den IKEA-Katalog. Der IKEA-Katalog ist so ein bisschen so die Bibel unter den Katalogen, ja. IKEA passt seine Produkte und Kataloge an die kulturellen Normen und Präferenzen der Länder an, ja. Das hört sich jetzt per se jetzt für mich gar nicht mal so schlecht an, ja. Es ist ja schlau, sich da anzupassen. Jetzt kommen wir aber in das Land Saudi-Arabien, ja. Und in Saudi-Arabien entfernte IKEA Frauen aus seinem Katalog, um kulturelle Sensibilitäten zu respektieren. Ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut. Natürlich wurde das sehr, sehr stark kontrovers diskutiert und aus meiner Sicht auch zu Recht kritisch diskutiert von IKEA, das so zu machen. Aber es wird als Cultural Marketing gesehen. Ja, der IKEA-Katalog ist eine Marketingmaschinerie und es wurde dann der Kultur des Landes irgendwie angepasst.
Du hast dir die Antwort selber gegeben. Es wurde der Kultur des Landes angepasst und das ist halt kein Cultural Marketing. Also jetzt mal unabhängig davon, wie ich überhaupt grundsätzlich diese Idee irgendwie finde, nicht gut. Es ist das Gleiche für alle. Es wurden keine Codes genutzt. Es ist so gesehen einmalig gemacht. Es unterstützt keine kulturelle Bewegung dahinter. Und alle diese Facetten braucht man halt eben, um kulturelles Marketing zu machen. Und da gibt es halt viele andere Cases, die ich deutlich besser finde, die kulturelles Marketing besser ausdrücken.
Welchen Case findest du am geilsten?
Gut, dass du fragst.
Hey, super, dass du fragst. Also ich habe eine absolute Lieblingskampagne, die das auch perfekt ausgedrückt hat. Und das ist von Chrysler, imported from Detroit. Super Bowl Commercial gewesen, irgendwann in den 2010er Jahren. Hatte den Hintergrund, dass, also Chrysler kommt aus Detroit. Detroit war vor der Stadtinsolvenz. Und die Stadt war am Boden. Und ich meine, diese Stadt steht für Industrie, für Craftsmanship und so weiter. Ist eine sehr besondere Stadt. Und aber die hat kein Geld mehr gehabt. Und dann haben sie diese Kampagne gelauncht, Imported from Detroit, zusammen mit Eminem, der wie bekannt von 8 Mile kommt.
Ist Eminem aus Detroit?
Yep.
Ja. Und haben einen, meiner Meinung nach, den besten TV-Spot, der jemals gemacht wurde, gemacht. Und den ich mir auch sehr regelmäßig noch angucke und immer wieder Gänsehaut bekomme, wenn ich den sehe.
Wir packen ihn in die Shownotes.
Sehr gerne. Und haben das Ganze abgebunden mit Imported from Detroit. So, jetzt mal unabhängig davon, was in diesem Spot passiert ist, und guckt es euch gerne an, es ist ein sensationeller Spot, hat der eine Bewegung erzeugt. Und zwar hat Chrysler dafür aufgerufen, Imported from Detroit als Qualitätsmerkmal zu machen. Detroit steht mit allen Menschen, die da drin waren, mit allen Codes, die auch hatten, von Kleidung, von Sprachweisen und so weiter, haben die auf einmal dafür gesorgt, dass Imported from Detroit das amerikanische Made in Germany wurde. Und dass es auf einmal ein Qualitätsmerkmal wurde. Und alle gesagt haben, ich möchte Produkte aus Detroit haben, weil das sind ganz, ganz ehrliche, sehr, sehr hochwertige Produkte. Und haben damit quasi die Kultur unterstützt, die in dem Fall sogar total am Boden lag, um ihren Beitrag dazu zu leisten, dass Detroit aus der Stadtinsolvenz rausgezogen wurde.
Meinst du, das war geplant, das so langfristig umzusetzen? Weil du sagt ja beide immer, ja, einmalig sollte man nicht machen. Aber das war ja wahrscheinlich ein einmaliger Commercial, irgendwie mal was zu machen. Oder sind die dann sehr clever auf diese Welle, die das erzeugt hat, dann aufgesprungen und haben das kontinuierlich umgesetzt?
Ich gebe so einen kleinen Aspekt noch mit dazu, bevor du es wieder aus deiner Marketing-Sicht erzählen kannst. Das hättest du ja auch mit dem Arbeiter machen können. Und du hast bewusst aber Eminem genommen. Eminems Geschichte muss man vielleicht schnell dazu erklären. Das ist ein Junge von der 8 Mile in einer Stadt, die vor der Stadtinsolvenz steht, in einer der schlimmsten Ecken dieser Stadt. Und von dort aus hat er es auf den Thron zum, muss man offenkundig sagen, Anfang der 2000er in dieser Phase zum größten Rapper der Welt. So, Imported from Detroit. Und ich glaube, diese DNA, die er aus seinem Trailerpark da am Ende von irgendwo des Lebens dort für sich erarbeitet hat, das ist das, was Chrysler in diesem Commercial gesehen hat und deshalb zusammengearbeitet. Ich glaube, deshalb ist es langfristig etwas, was ja der ganzen Stadt eine Identität gegeben hat, die sie vorher nicht mehr hatte.
Also muss Detroit Chrysler nachträglich immer noch danken, dass sie die Stadt mehr oder weniger damit gerettet haben?
Ich glaube, es geht ja gar nicht um Dankbarkeit, sondern das ist ein sehr schöner kultureller Ausdruck, weil das ist etwas Wechselseitiges. Also so wie Eminem dieser Stadt Detroit viel zu verdanken hat, hat Chrysler auch dieser Stadt Detroit viel zu verdanken, sicherlich auch andersrum. Und die haben sich einfach gegenseitig geholfen. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz schönes Erfolgskriterium.
Es gibt einen anderen Commercial, den ich sehr gerne mag, auch USA, Nike, LeBron James, kommt nach Hause zu den Cleveland Cavaliers und das ist ein Nike-Commercial. Natürlich geht es darum, ganz viele Trikots zu verkaufen und so. Und trotzdem ist, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich über nachdenke, besteht ja darin in Schwarz-Weiß, dass das Team sich vorbereitet und dann machen die immer so einen kleinen Kreis und halten dann gemeinsam die Hände zusammen.
Der Huddle.
Ja, der Huddle, genau. Und dann irgendwie Cleveland on three oder so. Und dann geht's los. Und in diesem Commercial schließt sich die ganze Stadt dem an. Erst in der Halle kommen die ersten dazu, dann die nächsten, dann ist es die ganze Halle, dann sind die Leute um die Halle und am Ende ist es die ganze Stadt. Das ist Identifikation. Das ist ein gemeinsames Gefühl, das sie da geschaffen haben. Getragen von einer Persönlichkeit, die cooler für Cleveland nicht sein könnte als LeBron James.
Weil er aus dieser Stadt auch kommt.
Genau, ja. Weil er aus dieser Stadt kommt. Das gleiche gilt für den Commercial auf der Seite. Ich glaube, das sind so ganz wichtige Aspekte, warum es nur so perfekt funktioniert. Und da geht es nicht um Dankbarkeit in eine Richtung, sondern das ist die Sprache, die diese Städte, also nicht die Stadt, diese Städte dann danach gesprochen haben.
Ich finde, Nike ist ein sensationelles Beispiel dafür, wie die quasi in die Sportkultur reingegangen sind, wie sie das aufgebaut haben, aber auch wie sie in die Hip-Hop-Kultur reingegangen sind, wie die Kulturen sogar miteinander verbunden haben. Also Nico kommt aus der Hip-Hop-Kultur, trägt den ganzen Tag nur Jordans.
Das ist kein Witz.
Und das hat ja einen Grund. Also, weil man will sich damit identifizieren und man will sich nicht nur unbedingt mit der Marke Nike identifizieren, sondern mit der ganzen Kultur, die da sich mit zusammen bewegt. Weil viele Artisten, Travis Scott macht einen eigenen Nike-Schuh und dann will ich mich auch damit identifizieren, weil das Teil dieser Kultur ist, die ich mitmachen möchte. Und das, finde ich, hat Nike sehr, sehr schlau gemacht und begriffen, wie man die Kultur eben zu seinem eigenen Vorteil halt irgendwie nutzen kann.
Und das ist fast 40 Jahre her, ne? Dass man dort, also das mit dem Reingehen, ja, da gab es ja noch nicht so viel von dieser Hip-Hop-Kultur, die da war. Aber man hat relativ schnell verstanden, dass Tastemaker auf der einen Seite dafür sorgen, dass das Produkt, das ich habe, cool wird und verkauft wird. So. Aber organisch gewachsen, eine organische Coolness, die du nicht wie einen Mantel versuchst rumzulegen, sondern dass Leute es aufladen positiv. Und das sind Nike und der Jordan-Schuh sind das Perfekte dafür. Dann hat nämlich irgendwann die Hip-Hop-Kultur und die Protagonisten dieser Kultur haben sich diese Klamotte genommen. Das gilt auch für andere Brands aus dieser Zeit. Und jeder wollte eine Starter-Jacke haben. Die Älteren werden sich erinnern. Oder bestimmte Caps, alles Mögliche. Deine Skater-Klamottenpalette. Das ist entstanden, weil die Leute aus dieser Kultur gesagt haben, das ist cool, das will ich haben, damit bin ich fresh, jetzt geht's los. Und wenn du dann als Brand aber schnell verstehst, was da gerade passiert, dann baust du langfristig etwas auf. Und deswegen ist Nike bis heute, da gibt's gar keine Diskussion darüber. Und auch die wollen Produkte verkaufen. Und trotzdem gibst du verdammt viel Geld für jeden neuen Schuh aus. Ich weiß, wovon ich rede. Aber es gehört dazu. Es ist langfristig, es ist gar nicht mehr wegzudenken aus meinem Kulturbild, dass dazu auch ein Dreier oder Vierer Jordan gehört.
Kurze Zwischenfrage beim Thema Jordan, ob das auch was mit Kultur zu tun hat. Ja, ihr habt alle sicher den Film Air gesehen, oder? Und da kam nochmal dieses Beispiel, dass Jordan bzw. Nike die Schuhindustrie damals in der NBA geändert hat, weil sie gesagt haben, okay, wir scheißen drauf, unser Schuh ist nicht mindestens zu 90% weiß, sondern wir machen den zu 50% rot, weil er spielt bei den Bulls und der muss einen roten Schuh tragen und wir zahlen diese Strafe. Haben die damit eine ganz neue Kultur eigentlich entworfen?
Ey, das ist interessant, du schüttelst ein bisschen mit dem Kopf. Ich bin, also von der nostalgischen Geschichte, die dahinter steckt, fühlt es sich ein bisschen so an wie Dudes, die eine Brand gestartet haben, die auch von unten heraus quasi losgelegt haben. Insofern kann man da schon Parallelen dazu sehen. So, es ist am Ende ist ja auch jeder Künstler eine Brand, so der dann daraus sein Produkt Musik verkauft zum Beispiel. Oder insofern glaube ich, kann man Parallelen finden, dass Nike und die Leute, die das damals gemacht haben, damit kulturell im Schuhmarkt etwas verändert haben.
Davor war jeder Basketballschuh weiß, auch den die Leute draußen getragen haben. Und dann auf einmal hattest du einen Basketballschuh, den hast du dann noch so richtig in deiner Freizeit getragen.
Guck mal, und das letzte Mal, als wir sowas wirklich in dieser Form gehabt haben, war als Kanye West mit Adidas oder mit Nike damit, aber als Yeezy auf den Markt gekommen ist. Das war das zweite Mal in 30, 40 Jahren Schuhgeschichte, wo ein kompletter Schuh einen kompletten Markt verändert hat.
Also ich finde in erster Linie, das ist ein sehr, sehr schlauer Marketing-Move von denen gewesen, der sicherlich auch für den Hype dahinter gesorgt hat, den es dann wiederum verdient hat. Sie haben halt in dem Fall sich keinem Code der Kultur bedient. Jetzt kann man da natürlich viel reininterpretieren und dass sie sich quasi vom fast
insolvent. Sie haben den eigenen Code entwickelt, vielleicht.
Ja, vielleicht. Vielleicht.
Fakt ist einfach, also dieser Schuh ist so fest implementiert in dem, was für mich Cultural Marketing betrifft und ist Best Case, so deswegen.
Und schaut mal,
gib ihnen die Credits.
Was sowas halt mit der Marke halt auch macht. Also Nike ist riesig geworden durch ihre Jordans. Und darüber haben die aber ihr komplett restliches Produktportfolio mitvermarktet. So dass selbst die Dunks heute halt irgendwie großes Hype-Produkt sind. Dass alle Klamotten drumherum Hype-Produkte sind. Dass Leute auf dem Basketballcourt die Nike-Sachen tragen wollen. Oder einfach auf der Straße sich halt ein Nike-Sportshirt anziehen, weil sie sich damit identifizieren wollen, was die alles für die Kultur gemacht haben.
Gibt's nicht diese, ihr seid ja die Experten der Zahlen, aber diesen Mythos, den mit ich immer mit rumschleppe, ist, dass also der Air Force One selber ist ja größer als Adidas oder Puma. Das heißt, die Top 3 Brands sind alle, also Nike, Jordan, Air Force One und dann kommt erst der nächste Vertreter. So, und das ist nicht, weil irgendjemand diesen Schuh getragen hat, sondern weil es Tastemaker gegeben hat an der richtigen Stelle, die dafür gesorgt haben, dass sich diese Blase bis ins Endliche aufgeladen hat. Der eine hat ein bisschen Basketball gespielt, die anderen haben in Rap-Videos dafür gesorgt, dass sie an jeder Ecke immer frische, weiße Sneaker getragen haben. So bei Dr. Dre gibt es bis heute diesen, ich glaube, es ist nicht mal ein Mythos, ne? Er trägt jeden Tag ein paar neue Air Force Ones und der trägt nur Air Force Ones.
Und ich finde, so merkt man halt auch sehr, sehr schön, wie das irgendwie funktioniert. Jetzt ist das im Film auf Netflix irgendwie so dargestellt, wie es halt nun mal ist, aber man weiß jetzt nicht, wie es so richtig in der Realität war. Aber diese Marke hat sich überlegt, welche Rolle kann sie in einer Kultur einnehmen? Sicherlich finanzgetrieben in diesem Moment, aber haben das halt sehr, sehr schön ausgeschlachtet. Sie haben das Ding Air Jordan irgendwie genannt. Sie haben was aus diesem Luftpolster da drin gemacht. Sie haben daraus ganz, ganz viel aus ihrem Produkt herausgegeben, das in die Kultur mit reingetragen und darüber quasi einen Hype ausgelöst. Und das, finde ich, ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Marken sich überlegen müssen. Marken müssen eine Rolle in der Kultur einnehmen. Und das ist nicht einfach nur die reine Markenpositionierung, sondern die Übersetzung des Claims, der Markenpositionierung, der Kernaussage oder was auch immer, auf die Kultur selbst. Das haben die sehr schlau gemacht.
Lasst uns abschließend noch zu einem anderen Beispiel kommen. Wir bleiben bei Musik, wir gehen nur jetzt auf den deutschen Markt, was durch Zufall auch schlau geworden ist. Ja. Lasst uns über den Song Wildberry Lele von Nina Chuba sprechen. Ja, das war in 2022 wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Songs ever in Deutschland. Irgendwie auf Spotify habe ich vorhin mal kurz geguckt, 120 Millionen Streams. Also ist absolut krass, ja. Und das war, Sony hat einfach den Song gemacht mit Nina Chuba etc. Und dann wurde da Wildberry Lele irgendwie gesungen. Dann wurde der Song Wildberry Lele genannt. Keiner kannte davor Wildberry Lele. Dieses Getränk gab es schon seit über 10 Jahren, gab es dieses Getränk, aber es kannte irgendwie keiner. Kannte von euch einer vor dem Song Wildberry Lele?
Nö.
Sehr gut, ich könnte jetzt auch nichts anderes sagen, das würde nicht zu meiner Storyline jetzt letzten Endes passen.
War abgesprochen.
Ja, und Schweppes, beziehungsweise Krombacher, die haben den Song gehört und haben dann einfach mal an Sony ein Dankespaket geschickt, ja. Und ich habe in der Zeit in einem Artikel vor 3 Wochen gelesen, die das Ganze mal so ein bisschen aufgerollt haben und die haben so die These aufgestellt, okay, vielleicht wäre Sony dann gar nicht auf die Idee gekommen, Schweppes nachträglich mit einzubeziehen, wenn sie dieses Dankespaket nicht bekommen hätten. Weil dann ist Sony erst so auf den Trichter gekommen, wir könnten ja was mit Schweppes zusammen machen. Dann haben die zusammen ein Musikvideo produziert, das Ganze in eine Wildberry dann auf Farbe dann auch eingefärbt, ja. Die Marke ist sozusagen dazugekommen und hat aus dem Getränk Wildberry Lele den neuen Aperol Spritz gemacht. Jeder trinkt irgendwie Wildberry Lele, habe ich so das Gefühl, ja. Und jetzt ist so für mich so die Frage, ist das Learning nun, dass die besten Cultural Marketing Momente eher ungeplant beziehungsweise organisch passieren?
Also guck mal, du kannst gleich wieder Marketingpunkte dazu bringen. Es gibt ja einen entscheidenden Faktor, den du bei allem, was du gerade gesagt hast, nicht vergessen darfst. Da waren ein paar Produzenten und eine Künstlerin, die zusammen die Idee hatten, wir machen jetzt diesen Song. Und wir machen den Song um dieses de facto vorher uncoole Getränk.
Wollten die das? Meinst du, die wollten das?
Die haben bestimmt nicht den Plan gehabt, wir wollen den Markt erobern und einen Getränkehersteller Millionen in die Kasse schieben, sondern die haben aus ihrem Blickwinkel heraus dem einen gewissen Coolness-Faktor zugewandt und haben den in einen Musiksong gepackt. Und damit haben sie es positiv cool aufgeladen. Und das ist ja der allererste Schritt, der kommt. Und da noch kommen nämlich diese Momente, die dann hier im Zweifel mit Schweppes und Krombacher irgendwo auch im richtigen Momentum genutzt wurden durch irgendwelche Protagonisten auf dem Spielfeld, dass daraus dann so etwas entstehen kann.
Also ich muss echt gestehen, ich glaube da nicht dran, dass sie das so bewusst gemacht haben, weil in wie vielen Rap-Songs kommt das Wort Champagne, Champagne, Champagne irgendwie vor und die haben halt irgendwie nach was Deutschem gesucht, okay, und das hat dann irgendwie auch noch in den Reim gepasst, Wildberry Lillet, okay, das gibt's irgendwie schon.
Ja, aber was ist denn dein Zweifel? Glaubst du nicht, dass der Gedanke von Nina Schuber wird ja nicht gewesen sein, ich mache Wildberry Lillet zu einem coolen Produkt. Dann hätte sie vor der Songproduktion mit Schwepps darüber gesprochen, ich mache einen Song über das Getränk, wollt ihr mit dabei sein?
Und genau das wäre jetzt meine Anschlussfrage. Wäre das Ding genauso erfolgreich gewesen, wenn Schweppes da von Anfang an mit an Bord gewesen wäre und das sozusagen eine offizielle Werbehymne gewesen wäre?
Was komplett anderes wäre es gewesen.
Weil es unauthentisch ist?
Das ist jetzt spitzfindig jetzt. Natürlich kann es authentisch oder einen gewissen authentischen Faktor bekommen durch den Protagonisten, der es transportiert. Und sie waren Künstler, Künstlerin, die den Song macht. So, da gibt es schon, das ist manchmal schwierig, aber es gibt schon Möglichkeiten. So, ein schmaler Grat, auf den du links, rechts so ein bisschen auch in Pfützen treten kannst. Wann du, ich benutze immer das Wort cool die ganze Zeit, aber es bringt es halt einfach auf den Punkt. Wann du das Ding richtig machst. So. Und wir haben genug Beispiele von Songs für Sparkassen und sonstige Versicherungsunternehmen und so, wo es richtig...
Meine geliebten Praktikanten-Raps.
Ja, genau, wo es halt richtig unangenehm wird. So, aber hier ist de facto, ist künstlerisch aus der Kultur heraus entstanden. So, es gibt einen Grund, warum, den kann ich dir jetzt nicht sagen, müssen wir Nina Schuber nochmal fragen. Aber es gibt einen Grund, warum sie gesagt hat, wahrscheinlich kann es ein cooler Rhyme gewesen sein. Vielleicht war sie auch in irgendeiner Bar und hat einfach mit Leuten gesoffen und dann haben sie einmal die Karte durchgetrunken und dann sind sie da hängen geblieben und fanden den cool. Kann das Momentum sein. Fakt ist aber einfach, sie haben einen sehr, sehr, sehr coolen Song daraus gemacht, an dem keiner mehr vorbeigekommen ist. Ja. Und dann kommt eins zu dem anderen.
Wie siehst du das, Lars, aus Marketingperspektive? Wäre das so geil geworden, wie es jetzt geworden ist, wenn Schweppes da von Anfang an involviert gewesen wäre?
Vielleicht ja, vielleicht nein. Also es ist halt total hypothetisch, weil die Frage ist halt immer, wie gehst du mit solchen Leuten um? Diktierst du denen rein, was die zu sagen haben? Sagen, hey, du hast grundsätzlich große künstlerische Freiheit, aber die 10 Sachen solltest du schon mal irgendwie gesagt haben in den 3 Minuten. Dann beeinflusst das natürlich ein künstlerisches Schaffen. Und das ist halt schon etwas, was oft halt auch kreative Prozesse halt irgendwie beeinflusst. Mhm. Also sehen wir in einer ganz simplen Werbeagentur ist es ja genauso. Wenn der Kreative frei denken kann, kommen meist oft bessere Ideen raus, als wenn man sich dem Briefing entlanghangeln muss mit, jetzt muss ich noch, hier muss das Eurozeichen rein, da muss das Logo aber sehr groß gezeigt werden und ich muss noch dieses Produkt und vielleicht auch noch ein zweites Produkt irgendwie mit reinbringen. Das beschränkt dich natürlich irgendwie in deinem Denken. Für Schweppes war es aber in dem Fall halt natürlich ein riesengroßer Glücksgriff. Also ich hoffe, dass Nina vorher gute Aktienpakete da gekauft hat. Wie das mit einem vorherigen Einfluss gewesen ist, weiß ich nicht.
Ist das jetzt Casual Marketing?
Ey, dazu haben wir jetzt zu wenig Insights, um das alles im Zweifel zu betrachten.
Sie haben den Moment einfach gut genutzt, ja, und haben dadurch eine neue Kultur ansprechen können, einmalig.
Ja, was hier aber so ein kleines bisschen auf jeden Fall auch der Zeit geschuldet ist, in der wir uns befinden, es ist offensichtlich viel mehr auf Augenhöhe passiert, so bei diesem ganzen Fall. Denn man hat gemerkt, okay, das ist eine richtige Wucht dahinter. Künstlerin hat eine Wucht. Der Song, damit hat sie einfach mal komplett Deutschland.
Die kannte davor keiner. Die hat dadurch eine Wucht bekommen. Ja.
Genau, genau. Also, ja.
Ich nicht, genau. Du schon.
Szenintern auf jeden Fall, aber genau, dadurch kriegt es auf eine Präsenz. Und
wir alle kannten sie von den Pfefferkörnern.
Ja, genau. Und dann wird's ernst genommen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da sind wir vorhin bei dem Respekt gewesen. Wir haben das in der Vergangenheit auch schon oft genug gehabt, dass Rap dafür gesorgt hat, dass bestimmte Produkte Trends wurden. Darf ich ein Beispiel aus Hamburg kurz mitbringen? Gerne. Von Leuten, die hier wahrscheinlich auch keiner sehen und hören möchte, aber in den Kinderzimmern gelaufen ist, die 187 Straßenbande. Hat regelmäßig Lacoste-Trainingsanzüge getragen. Lacoste hat öffentlich gesagt, wir wollen nicht, dass ihr unsere Anzüge, passt nicht zu unserer Brand, zieht die aus. Die haben gesagt, wir machen es trotzdem.
Ist das wie Felix Lobrecht und Gucci?
Lass mich die Geschichte zu Ende bringen, bitte. Dann hat der Store in Hamburg sich in der Zentrale gemeldet und gesagt, ey, wir brauchen unbedingt von diesen Trainingsanzügen jetzt mal 10-mal so viel, wie wir sie vorher bestellt haben, weil die Kinder rennen uns die Bude ein, weil jeder diesen Trainingsanzug haben möchte. Warum das denn? Ja, hier gibt es in Hamburg so ein paar Rapper und die tragen die ganze Zeit. Und dann hat sich die Geschichte geschlossen. Okay, warte, das sind die, von denen wir nicht wollen, dass sie unsere Trainingsanzüge tragen. Die sorgen dafür, dass der Laden in Hamburg regelmäßig ausverkauft ist.
Sie sind gute Testmaker.
So. Nee, und vor allem, sie haben es langfristig gemacht. Also jetzt auch nochmal, um den Bogen dazu spannen, zu Nina Schuber. Ich unterscheide da schon immer stark, und das ist vielleicht ein bisschen abwertend formuliert, aber so gar nicht gemeint, zwischen wirklich kulturellem Marketing und Litwassäulenkommunikation. Und die Litwassäule ist halt ein One-Off. dann nutze ich diese Litfaßsäule und packe da eine Botschaft drauf und die steht dann halt einmalig dort für eine gewisse Zeit. Und Schweppes hatte quasi eine Art Litfaßsäulenkommunikation, ohne dass sie das jemals geplant haben. Aber es war halt eine einmalige Geschichte. Schweppes hätte da vielleicht sogar noch mehr raus machen können. Haben sie sicherlich sich auch überlegt und Gründe dafür, das nicht zu tun. Deswegen, es wäre ein Ansatz gewesen für kulturelles Marketing, ist aber in der Zeit haben sie sich quasi, sie haben sich über die Kultur aktiviert, würde ich dann quasi eher sagen. Und dann gibt es halt eher andere Marken, die dann wirklich sagen, also Beispiel, ich betreue ja O2, da sind wir irgendwie seit 3 Jahren stark involviert in den Bereich Hip-Hop. Und haben uns da ganz klar irgendwie überlegt, okay, welche Rolle kann denn die Marke O2 irgendwie da drin spielen? Und so hat man über 3 Jahre jetzt unterschiedlichste Punkte da immer wieder gesetzt, von Livestreaming-Konzerten bis zu diversen weiteren Aktivierungen, um sich dieser Kultur halt irgendwie mit zu bedienen. Und das sind halt 2 gravierende Unterschiede.
Ja, ich finde das total richtig, was du gesagt hast, weil mit dem Blickwinkel ist das kein kulturelles Marketing, sondern das ist einfach ein sehr guter Case, der glücklich für alle abläuft. Und hoffentlich haben alle sich richtig die Taschen voll gemacht und trotzdem
mit Sicherheit
singen alle den Song. Und ja, mir geht es vor allen Dingen auch um Nina Schuber. Die soll auch richtig die Taschen voll gekriegt haben dafür, dass sie halt einfach mal dafür gesorgt hat, dass jeder diesen scheiß Drink irgendwo haben möchte.
Habt ihr den schon mal getrunken?
Ich trinke keinen Alkohol, deswegen bin ich da eh mal raus.
Seitdem ich den Track gehört habe, schon.
Ja, guck mal.
Fuck. Lügst du jetzt? Oder?
Nein, wirklich, true story.
Und schmeckt?
Ja.
Ja, aber der Fakt ist einfach, er ist da und auf einmal taucht er überall auf und er versteht er überall, steht in den Supermärkten und du findest ihn auf einmal auf irgendwelchen Karten. So, das ist ja, also finde ich dann einfach der Erfolg, der da drin steckt. Aber vielleicht nochmal, vielleicht ist es einfach nur ein Case. Aber das, was Lars mit O2 macht, was ich mit Porsche und Back to Tape seit 5 Jahren mache, das hat nochmal andere Farben. Ich kann von meiner Seite zum Beispiel beschreiben, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass eine Brand wie Porsche, dadurch, dass sie seit 5 Jahren mit mir Dokumentation über Hip-Hop machen oder der Brand Back to Tape, 3. Teil ist jetzt gerade erschienen, das verkauft denen nicht die Autos, die sie vielleicht sich normalerweise aus Marketing-Aspekten klassisch wünschen würden, aus Aktivierung und leg los und mach, dann können wir nachmessen, der Film hat uns 2000 neue Autos verkauft. Aber darum geht's auch gar nicht. Sondern sie wollen langfristig sich innerhalb dieser Kultur als Brand etablieren, weil sie der Kultur etwas zurückgeben. Und das machen sie in Form von den Typen mit der Kappe loslaufen zu lassen, um Hip-Hop-Geschichten zu erzählen.
Sehr schlau von euch. Gegen Ende nochmal kurz. O2 und Porsche gedroppt. Super. Noch eine allerletzte Frage. Was würdet ihr euch in Zukunft für das Cultural Marketing wünschen?
Dass die, also ich, pass mal auf, ich kann es ja aus Kultursicht so sagen, so, und da ist der wichtige Punkt, dass man, jetzt mache ich wieder Eigenwerbung, der Kultur zuhört. Dass wenn man sieht, okay, und das, ich kann vordergründig immer von Hip-Hop sprechen, Hip-Hop, das ist irgendwie ganz cool, weil da scheinen alle jetzt, da wollen wir auch mal mitmachen. Dass du nicht von oben versuchst, irgendwie da was draufzustülpen oder so versuchst mit dabei zu sein. Du musst da rein und du musst den Leuten zuhören, die diese Kultur verstehen. Nur dann kann es funktionieren. Und das ist mein Wunsch und meine Hoffnung, dass da draußen immer mehr Verständnis darüber besteht, dass egal wie groß die Brand ist, es trotzdem sein kann, dass ein Künstler, ein Tastemaker, irgendein Macher im Hintergrund mindestens genauso wichtig für die Entscheidung ist über das, was man gemeinsam macht, als einen riesengroßen Konzern mit 10.000 Mitarbeitern.
Und Lars soll das Ganze jetzt nochmal aus der Marketingperspektive, sein Wunsch.
Nee, ich finde, das ist genauso die Marketingperspektive dahinter. Die Marketeers, die Agenturen, alle Kommunikationsschaffenden müssen, also dürfen nicht im Closed-Shop-Prinzip da arbeiten. Sie müssen sich Leute ranholen, die helfen zu übersetzen und auch zu bewerten, passt das zur Kultur, das mit diesen Leuten auch zusammen kreieren und nicht sich immer selber anmuten, dass man das schon alles irgendwie selber kann, weil man mal die Modus Mio Playlist gehört hat oder mal im KDW war und die ganzen Fashion Brands kennt oder mal Basketball gespielt hat und sich deswegen in Sport auskennt. In all diesen Kulturen muss man sich die Leute mit an den Tisch holen und dann passieren halt sehr, sehr authentische Sachen, glaube ich.
Das eine ist ja, Codes zu lesen, das andere ist, sie zu dekodieren. Und wenn du das hinbekommst, dann kannst du auch, glaube ich, langfristig etwas aufbauen.
Das ist doch ein tolles Schlusswort. Und dann auch nochmal ein Schlusswort an meine Kunden. Wenn ihr das Wort Tastemaker von mir in Zukunft häufiger hören werdet, hier habt ihr es zuerst gehört. Vielen, vielen Dank euch beiden.
Danke dir.
Dankeschön.
So, ihr kennt das Spiel. Wenn euch die Folge gefallen hat,
lasst ein Abo da, teilt den Podcast gerne, bewertet ihn und schickt uns auch Fragen sowie Feedback. Alle Links und die weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Servus und bis zum nächsten Mal.
12cast, der Serviceplan-Talk über Marken, Medien und Menschen.